Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Fachgespräch hier an der Ostschweizer Fachhochschule im Departement Soziale Arbeit. Viele, die das Format Fachgespräch kennen, werden sich wundern, dass ich in das Fachgespräch einführe. Mein Name ist Matthias Weber und ich freue mich heute, dass der Gründer und bisherige Moderator von den Fachgesprächen, mein lieber Kollege Stefan Riebler, heute zu Gast ist zu dem Fachgespräch, sich auch darauf einlässt, uns mitzunehmen in viele Jahrzehnte gelebte soziale Arbeit, die er als Person verkörpert und mitgestaltet hat. Und eben dieses Fachgespräch findet statt zum Anlass von Stefans Pensionierung. Und vielen Dank auch, lieber Stefan, dass du dich auf die Verkehrung der Rollen eingelassen hast.
Sehr gern, ich bin lieber auf der Seite.
Der Rollentausch, auf den du dich eingelassen hast, ist das eine, was dieses Fachgespräch von dem bisherigen unterscheidet. Der zweite Unterschied ist möglicherweise, dass es heute eher thematisch offen ist. Bisher hast du dir ja immer eine Gästin eingeladen, um ein Thema vertieft zu bearbeiten. Ich möchte das heutige Fachgespräch nutzen, um so einen Überblick zu erhalten oder von deiner langjährigen Erfahrung in Sachen sozialer Arbeit generell, in Sachen sozialer Arbeit in der Ostschweiz, in verschiedensten Facetten zu profitieren. Und eben finde es schön, dass du mich und uns mitnimmst eben auf diese Reise der letzten Jahrzehnte. Im Vorgespräch, ich habe dich nur mal gefragt, wann war denn das Einstiegsjahr in Anführungszeichen, das für dich eben den Start in deine soziale Arbeit kennzeichnet, du hast gesagt 1978, also das heißt, wir haben über 45 Jahre gelebte, mitgestaltete soziale Arbeit hier. Kannst du uns noch mal so ganz kurz mitnehmen in das Jahr 1978? Was war denn das für eine Zeit, in der da soziale Arbeit in sozialen Verhältnissen für dich damals schon bemerkbar war?
Ja, da hat man noch nicht so von professioneller sozialen Arbeit geredet. Sondern da ist eine Anfrage von der offenen Jugendarbeit, ob ich nicht bereit wäre, einen jungen Mann im Rollstuhl in so einer Form wie Vati oder Jungschi mitzunehmen. Das war so der Einstieg. Also ein Diakon hat mich gefragt, würdest du das machen? Und ich hatte keine Ahnung von Menschen mit Behinderung. Ich hatte keine Ahnung, was man da wirklich macht. Aber ich habe es einfach noch faszinierend gefunden, dass mich jemand gefragt hat, ob du das machen würdest. Und ich bin eingestiegen, wirklich mit dem jungen Mann. Und der junge Mann hat das Vertrauen in mich gehabt, dass wir Sachen gemacht haben, die heute undenkbar wären. Wirklich undenkbar. Aber da hat man sehr, sehr stark, einfach intuitiv aus einer Handlungsperspektive probiert, einfach etwas zu machen, was noch nicht methodisch oder konzeptionell gekramt ist. Und so bin ich eingestiegen. Und das war so der Input, den ich gefunden habe, ich will mehr als nur da über die offene Jugendarbeit machen.
Du sprichst ja an diesem ganz persönlichen Einstieg auch ein paar, ich sage jetzt mal, Schlagwörter an, die sich sehr wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten entwickelt oder verändert haben. Also du hast angesprochen, das Thema grundsätzlich Professionalisierung. Damals waren Dinge möglich, die heute nicht mehr möglich sind. Die Methoden haben sich verändert, die Beziehung möglicherweise zu den Adressatinnen hat sich verändert. Welche dieser Veränderungen, Entwicklungen, Transformationen der letzten Jahrzehnte in der sozialen Arbeit waren aus deiner Sicht denn die prägendsten oder die zentralsten?
Ja, so ein Teil, wo ich schon merke, wenn du mich fragst, ist schon eine Differenzierung von unterschiedlichen Handlungsfeldern. Also ich glaube, man kann nicht jetzt einfach von Jugendarbeit reden oder von Massnahmenvollzug, Strafvollzug, Beratung, Suchtarbeit, wo parallel gleich gelaufen ist. Also ich merke, es gibt ganz unterschiedliche Handlungsfelder, Adressaten, wo auch unterschiedliche Entwicklungen und unterschiedliche Verständnisse mitgenommen haben. Also so in dem Bereich, wo ich auch ein Stück weit gross geworden bin, Sozialpsychiatrie, merke ich, dass dort so die Autonomie und das Verständnis von Krankheit als Bewältigungs- Optik oder als Bewältigungsstrategie, dass da immer mehr zugenommen hat. Also, wo wir das Betula eröffnet haben, zum Beispiel, sind wir ganz stark von dem ausgegangen, wir wissen schon, was gut für euch ist. Und jetzt, 2026, haben wir Peer-Arbeit, wir haben partizipative Prozesse, wir sind sogar so weit, dass wir auch sagen, die Arbeit, die wir machen, ist eine rahmende, ist eine ermöglichende Arbeit. Und da ist vor 35 Jahren, wo wir zum Beispiel da sozialpsychiatrische Institutionen eröffnet haben, sind wir noch ganz an einem anderen Ort gewesen. Wenn ich auch die Arbeit mit Menschen mit Behinderung anschaue, meinte ich schon auch, dass ich da auch das Verständnis von Organisationen und auch von methodischen Zugängen radikal geändert haben. So, das sind so die Punkte, wo ich würde sagen, ja, kurz zusammengefasst, das ist so da, wo man am meisten liegt. Und noch, vielleicht noch ganz kurz, wo ich glaube, die erste Informationsveranstaltung gemacht habe, noch in Rorschach, da war ein Attribut für so das Vorstellen von der Profession Sozialarbeit, Sozialpädagogik, ist, dass man Menschen muss gerne haben. Und ich glaube, da hat sich immer so ein bisschen durchgezogen. Also 1978 bis 2026 habe ich immer so das Gefühl gehabt, das ist so ein Treiber für mich gewesen, oder? Dass einfach Menschen gerne haben, egal wo sie herkommen, wo sie hingehen, was sie für Themen mitbringen, was für, auch für Wege sie gehen, die vielleicht nicht mein Weg sind. Aber das Gerne von diesen Menschen hat vieles auch erleichtert.
Wenn sich das durchzieht, dieses Menschenzugewandtsein, Menschen bis an den Gern zu haben als ein Aspekt sozialer Arbeit, gibt es auch Brüche, Wendepunkte in dem, was du überblickst an vielen Jahrzehnten, wo du sagst, da gab es etwas eben, das aufgehört hat, sich durchzuziehen?
Ja, vielleicht ganz aktuell. Wir haben über Jahre hinweg immer geschaut, dass wir Lebens- und Wohnsituationen schaffen können, wo die Selbstbestimmtheit, die Autonomie, auch ein Stück weit die Ressourcen, die Möglichkeiten von diesen Menschen ermöglichen. Und angefangen mit den 90er Jahren haben wir begleitetes Wohnen gemacht. Betreutes Wohnen, also Menschen, die in einer Wohnung können selbstständig leben können und Sozialarbeiter, sozialpädagogische Du ist auf einer Begleitung, ist auf einer Unterstützung. Und da ist vom Kanton unterstützt worden. Die haben gesagt, jawohl, das finden wir gut. Mit der Idee, dass wenn sie so selbstständig sind und so eigenständig sind, das könnte der Mietvertrag übernehmen und in dieser Wohnung könnte ohne Betreuung, ohne professionelle Unterstützung leben. Und das ist über Jahre hinweg vom Kanton unterstützt worden. 2025 ist da radikal gebrochen worden und gesagt, da unterstützen wir nicht mehr. Wir wollen wieder, dass wir stationäre Organisationen haben, die anders finanzierbar sind als die Form, die wir haben. Mhm. Und ich probiere es mal so ein bisschen ökonomisch anzuschauen. Wir haben pro Jahr den Mietkosten gehabt, etwa von 1 Million. Und dann sagt der Chefökonom, wenn man 2 Jahre da zusammennimmt, dann haben wir 2 Millionen, kaufen den Block. Und dann haben wir eine Institution und da wollen wir wieder finanzieren. Oder? Und das ist so ein Bruch, den ich erlebe, wo die Ökonomisierung und auch ein Stück weit die Politisierung von der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik, schon für mich einen ganz massiven Bruch mit sich bringt.
Also eben, du sprichst davon, dass du zunehmend auch eine Ökonomisierung wahrnimmst. Welche Effekte, welche Konsequenzen haben denn diese Entwicklungen für jetzt die Adressatinnen, aber auch für die Fachkräfte und deren Organisationen? Also eben, wenn du da die letzten Jahre, aber vielleicht auch Jahrzehnte zurückblickst.
Ja, ich denke schon so Zeitaspekt. Also Ökonomisierung heisst ja immer auch Effizienz und Effektivität. Ich weiss von Organisationen, die jetzt nicht im Bereich von Menschen mit Behinderung oder in der Sozialpsychiatrie sind, wo immer mehr Druck haben, dass die Aufenthaltsdauer kürzer wird. Das heisst eben auch die Begleitung oder die Unterstützung immer kürzer wird. Und die Frage ist ja dann immer, was bedeutet das für die Adressaten, wenn sie auf einem Weg sind oder wenn sie Ressourcen sich aneignen, wenn sie lernen, mit ihren Verhaltensmustern umzugehen, wenn sie ein Stück weit mit ihren Verhaltensmustern auch ihre Lebensumfelder bewältigen. Das wird immer kürzer. Und auf der anderen Seite dann halt einfach auch immer wieder die Legitimation für das, was wir machen. Das ist teuer. Also das Steuer, wenn man von einem Heimplatz redet, von 500 bis 1000 Franken, je intensiver, das sind teure Angebote. Und ich glaube, da müssen wir uns auch überlegen, wie finanziert sich denn das? Und vor allem, wie begründen wir auch die aufwenden, die da drinnen sind. Also da erlebe ich schon sehr stark, oder? Also, dass man nicht mehr fragt, was ist der Wert von diesen Menschen und die Entwicklung von diesen Menschen, sondern was kostet es?
Gab es für dich auf diesem Weg, wie so, eben du hast 2025 angesprochen als so ein Wendepunkt, noch weitere markante Einschnitte, Umbrüche, die eben diese Entwicklungen kennzeichnen?
Ja, da komme ich natürlich auch sehr stark aus der Organisationsoptik. Das war schon 2004, als das Schweizer Volk die NFA angenommen hat. Und das hat ausgelöst, dass die Verantwortung vom Bund an Kantone gegangen ist für viele Arbeiten, zum Beispiel im Bereich von Menschen mit Behinderung. Und das hat schon ausgelöst, dass jeder Kanton für sich hat müssen so schauen, wie sehen unsere Leitbilder aus, wie sehen unsere auch Politik aus mit Menschen mit Behinderung und auch wie finanziert sich das. Und ein Teil ist ja dann, dass man gesagt hat, wir tun auch eine Finanzierung aufbauen aufgrund von dem, dass man die Leistung einmal sichtbar macht. Mhm. Also die Leistung von Fachleuten, die diesen Menschen mit Behinderung zugutekommt. Und daraus raus ist auch ein Rating-System entstanden. Mhm. Also eine Leistungserfassung, wo man dann auch ein Stück weit eingeordnet hat, wo dann wieder die Finanzierung von diesen Leistungen sicherstellt. Und da hat eine Annäherung von Finanzierung an ein sozialpädagogisches Tun gekoppelt. Und ich habe viele Fachleute auch erlebt, die sich überlegt haben, das, was ich mache, hat jetzt einen unmittelbaren monetären Wert. Und was mache ich, dass der Wert nicht verloren geht? Weil da geht um meinen Arbeitsplatz, da geht dann um meine Ressourcen und auch ein Stück weit um meine Legitimation. Und das sind schon Sachen, die einen politischen Entscheid bis ganz tief ins sozialpädagogische, sozialarbeiterische Tun eine Konsequenz gehabt.
Bevor wir uns noch mit anderen Entwicklungen anschauen, würde mich noch interessieren, du hast gerade auch angesprochen, die Menschen, mit denen ihr arbeitet. Wie nennst du die eigentlich? Hat sich die Benennung des Gegenübers bei dir in den letzten Jahren oder in deiner Berufsbiografie verändert?
Ja, ich würde eigentlich am liebsten sagen, das ist der Martin, das ist der Sven, das ist Barbara, das ist Regula. Aber es braucht ja dann immer auch so eine dokumentarische Ebene. Also, wie tun wir denn da ein Konzept einbinden? Wie tun wir denn das auch formulieren? Was ist denn das Wording? Und wir haben mal die Leute gefragt, die bei uns gelebt haben. Und sie haben gesagt, wir würden eigentlich wahnsinnig gern Menschen mit einer psychischen Krankheit genannt werden. Wir haben dann nachgefragt, warum denn psychische Krankheit? Und sie haben wie gesagt, Krankheit hat im Hintergrund noch so eine heilende Instanz. Behinderung ist statisch. Das ist fix, oder? Also wir wollen gerne Menschen mit einer psychischen Krankheit genannt werden. Dann haben wir da am Kanton gemeldet und das hat nicht gepasst. Sie haben von psychischen Behinderung geredet. Oder es hat dann nicht in die Finanzierungslogik, in die Zuordnung gepasst. Und dann haben wir alles, was gegen raus geht, dokumentarisch gesagt, psychische, Menschen mit einer psychischen Behinderung. Und alles, was nach innen war, ist im Grundsatz der Name gewesen, aber Menschen mit einer psychischen Krankheit. Also am liebsten sage ich schon den Namen.
Eine weitere Entwicklung, eine weitere Veränderung, ein weiterer Prozess, von dem ich weiß, dass er dich in deinen verschiedenen beruflichen Facetten immer wieder beschäftigt hat, ist der der Akademisierung. Ich meinte, es ist auch ein bisschen angeklungen in diesem Einstiegsbeispiel, wo du eben deinen ersten Zugang zur sozialen Arbeit angesprochen hast, dass es eine zunehmende Professionalisierung, Akademisierung von unserem Berufsfeld gibt. Wie ordnest du das ein, diese Entwicklung?
Wenn ich anschaue, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da hat es noch Ostschweizer Heimerzieherschule geheissen. Und wir haben hier sehr politisch auch agiert, aber da ist es darum gegangen, dass wir nicht mehr Heimerzieher sind, sondern Erzieher. Also, dass wir einfach mal das Heim ein Stück weit hinter uns lassen und uns verstanden haben als Fachleute, die nicht nur in der Heim tätig sind, sondern auch an anderen Orten, die offene Jugendarbeit oder im Massnahmenvollzug. Also, einfach auch das Handlungsfeld ein bisschen breiter haben. Und dann ist ein Weg passiert, wo ich lang gefunden habe, das ist ganz, ganz wichtig, dass das, was man in der Bildung oder in der Ausbildung zur Sozialarbeit und Sozialpädagogik ganz stark auch wissenschaftlich und theoriebezogen fundiert ist, dass wir eine gute Legitimation haben im Alltag für das, was wir machen. So. Und irgendwann habe ich für mich so einen Bruch erlebt, dass wir uns auch ein Stück weit von der Praxis entfernt haben. Also, dass wir nicht mehr wahrnehmen, was passiert eigentlich in diesen Praxisfeldern? Was sind dort der Bedarf und Bedürfnisse von diesen Menschen, die dort ihnen beraten und unterstützt werden? Und das ist für mich dann so ein erster, allenfalls ein kritischer Punkt gewesen, um zu überlegen, ist der Weg, den wir gehen, unseren Bildung, nicht an einem Ort, wo an einer Fachhochschule, wo Berufsausbildung oder Belieferung von Berufsfeldern sicherstellen sollte, vielleicht an einem anderen Ort sind. Das ist so der Punkt. Also ich bin nicht grundsätzlich ein Kritiker von dem Weg, aber irgendwo habe ich dann gemerkt, wir entfernen uns ein Stück von den Berufsfeldern.
Was ist das konkret, oder gern noch konkreter auch aus deiner Erfahrung, was fehlt, wenn wir eben uns entfernen? Also wo ziehen wir uns hin oder wo gehen wir hin und was bleibt oder was gerät aus unserem Blickfeld?
Wenn ich in Unterricht hineinschaue und ich die Studierenden frage, was sind konkrete Herausforderungen, zum Beispiel in den Handlungsfeldern, wo das PM1 oder das PM2 gemacht haben. Das ist oftmals, wenn ich in den Unterricht einsteige, um mal zu hören, wo sind sie dran, was beschäftigen sie? Und eine von den letzten Unterrichten ist eine ähnliche Frage gewesen, was sind die Veränderungen, wo sind da dran? Dann hat die Studentin erzählt, wir haben zur Zeit auf der Gruppe ganz eine starke Diskussion, ob die Jugendlichen sollen Trainerhosen anlegen oder nicht Trainerhosen anlegen. Oder? Und ich habe das erst mal gehört, oder, dass da die Auseinandersetzung ist. Aber das hat ganz viel mit der Kultur, mit der Entwicklung und der Entwicklungsanforderung und der Entwicklungsaufgabe von den Jugendlichen zu tun. Und wir müssen auf das antworten haben. Also ich hatte mir überlegt, ja, was sage ich jetzt? Wie würde ich jetzt das Coaching aufziehen? Oder wie würde ich als Gruppenleiter, wie würde ich das führen? Mit was für einer Grundlage und mit was für Argumentationen? Und da wäre so ein Teil, oder, wo ich würde sagen, wir müssen wieder ein bisschen anhören. Was passiert dort drin? Was muss eine Sozialarbeiterin, eine Sozialpädagogin in ihrem Alltag auch bewältigen? Was muss sie können? Was muss sie für Kompetenzen haben? Und also eins von meinen, ich weiss es, es ist so eine wiederholende, redundante Credo. Ich sage immer, wir müssen und dürfen nicht nur die Austrittskompetenzen definieren, sondern wir müssen auch anhören, wenn die Eintrittskompetenzen in die Berufsfelder. Oder? Und da müssen wir wieder zusammenfügen. Wir müssen wieder eine Anschlussfähigkeit zu den Kompetenzen, die wir mitgeben, die ich finde, die sind wichtig, die sind ganz, ganz zentral. Aber wir müssen auch schauen, dass sie wieder anschlussfähig sind, an die Eintrittskompetenzen in den Organisationen, wo Sozialarbeit und Sozialpädagogik stattfindet.
Also eben, ich höre da auch, und eben, ich weiß das ja auch aus vielen kollegialen Gesprächen, die wir miteinander hatten, dass dir sehr wichtig ist, dass es hier um Kompetenzaneignung geht. Aber ich weiß auch von dir, dass es nicht nur um Kompetenzaneignung, um Methodenkompetenz geht, sondern auch um das Thema, ich nenne es jetzt mal Haltung, Orientierung, Selbstverständnis. Und dieses Thema Methoden und Haltung wird ja oft als Begriffspaar formuliert, das man in einem Gegensatz sehen kann, das man in einem Parallelverhältnis sehen kann. Wenn du hörst Methoden und Haltung, was kommt dir da in den Sinn?
Ja, oder Haltung hat für mich wie zu tun, die persönliche Integrität von den Menschen, die man beraten, begleitet, unterstützt, ein Stück weit auch ermöglichen, Weg, wo sie gehen, dass die nicht zur Debatte, nicht zur Diskussion stehen, oder? Dass man müsste wieder vielleicht mehr aus der Haltungsoptik die persönliche Integrität anschauen. Was bedeutet denn auch Diversität von einer Gesellschaft, von einer Organisation für das, was man macht? Und dann noch eine Frage, mit was für Methoden, mit was für methodischen Zugängen, mit was für Instrumenten können wir auch die Integrität und die Diversität, die uns aufgrund von der Erhaltungsentwicklung wichtig ist, wie können wir das sicherstellen? Und da erlebe ich schon, dass es manchmal Methoden sind, wo der Punkt oder der Ankerpunkt aus den Augen verliert. Und dann wird Methode wichtiger als für dafür Methoden sollte da sein.
Du hast ja schon einige Methoden kommen und gehen sehen, auch Trends erlebt. Was würdest du sagen, was ist trotz diesem ganzen Kommen und Gehen von methodischen Konzepten so eine Konstante, die sich auf dieser Handlungsebene aus Ende der 70er vielleicht sogar bis in die 20er Jahre durchgezogen hat? Oder was wünschst du dir, was ich hätte durchziehen sollen?
Also es sind so zwei Elemente, wo ich manchmal noch Schwierigkeiten habe, die ist jetzt einfach nur als methodische Zugang zu definieren. Aber es sind so zwei Punkte, die ich in meinem Alltag, sei das jetzt im Bereich von der Fachhochschule oder auch im Bereich von den Praxisfeldern, wo ich tätig war, immer wieder herausgestellt hat, dass das für mich relevant und wichtig ist. Das eine ist alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Also, ob da lösungsorientierte Kommunikation ist, ob ressourcenorientiert. Also, wie, in welcher Form begegne ich kommunikativ den Protagonisten, den Menschen? Da habe ich wie gemerkt, das ist etwas Wichtiges. Also, wenn man sagt, Kommunikation in einem partizipativen Moment, dann muss ich da noch leben. Und dann muss ich wissen, dass Partizipation komplizierter ist, als wenn ich eine direktive Kommunikation pflege. Also, da, ich investiere in das, wie ich mit anderen Menschen rede, investiere ich wahnsinnig viel. Und finde dann einen wichtigen Bestandteil von methodischem Rüstzeug, in welcher Form ich dann auch mit einfach allen kommunikativen, interaktiven, Momenten auf die Menschen zugehe. Und etwas, was ich gelernt habe, ist die ganze Sozialräumlichkeit. Und also, Sozialarbeit findet irgendwo statt. Und die Räume, die sind wichtig, dass man die kennen, dass man die bespielen, dass man das Bewusstsein haben, dass man ein Teil von diesen Räumen sind. Und da ist ja da, wo ich finde, ist Inklusion und Sozialraumarbeit oder das Denken in sozialräumlichen Dimensionen so wichtig. Oder? Dass wir nicht sagen, und da ist eine Separation von in eine Institution, sondern die Institution, die ist in einem Quartier, die ist irgendwo. Und so ein Beispiel aus dem Alltag, wo wir die Sozialraumarbeit wirklich auch probiert haben zu transferieren und umsetzen, ist gewesen, wir haben uns entschieden, dass wir unseren Institutionsbereich nicht mehr wollen als Aussenwohngruppe, nicht mehr als Wohnheim wollen benennen, sondern wir haben gesagt, die Menschen, die bei uns leben, bei uns arbeiten, haben das Recht, das heisst, und ich wohne an der Kindergartenstrasse, dass sie Post überkommen, die heisst, Peter Muster, Kindergartenstrasse 3, 8590 Kommensohn. So, alles da drin. Und da ist so herausfordernd gewesen. Also die Post hat sich hin und her gewendet, weil sie gesagt haben, wir können doch nicht alle die Post, die haben doch ein Postfach, das geht doch nicht. Und auch vom ganzen Sprachgebrauch, wie schwierig das da ist, wenn man sagt, und ich wohne an der Friedhofstrasse, und das sind aus unserer Logik von sozialpädagogischem Tun, jetzt in dem Fall, es ist einfacher von einer Wohngruppe Rosarot oder von einer Institution Fagus zu reden, als von diesen Orten. Also sprachlich ganz schwierig, aber für die, die da innen leben, ist das natürlich toll, oder? Ich werde angeschrieben als Peter Muster an dieser Strasse und nicht als Mitglied von einem Wohnheim oder von einer Wohngruppe, von einer Aussenwohngruppe oder dann sogar noch Intensivwohngruppe.
Also du schilderst gerade ja auch, dass es möglicherweise scheinbare Kleinigkeiten sind, die doch einen großen Unterschied machen, vor allem für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Du nennst sie ja auch Bewohnende, Mitarbeitende oder eben sie beim Namen, den sie tragen. Also das stelle ich mir auch eben über deine lange Berufskarriere als eine große, immer wiederkehrende Herausforderung vor, quasi immer im Kleinen auch, sich um diese doch grundsätzlichen Aspekte zu bemühen.
Und weißt, aber das ist die Form von Wertschätzung. Also das habe ich gelernt. Wenn ich jemandem begegne und ich erinnere mich noch, dass er mir vor einer Woche erzählt hat, meiner Mutter geht es nicht gut und ist im Spital. Und ich frage ihn, wie geht es seiner Mutter? Ich finde, das ist die grösste Wertschätzung, die jemand bekommen kann. Oder? Und gerade in unserem Fall, wo ja das sehr professionalisiert ist und wo vielleicht ganz vielen Menschen begegnet, das können im Kopf behalten oder das irgendwo werten, dass da wichtig ist, dass er nicht einfach ein Fall ist, nicht eine Aktennummer ist, nicht irgendein Dossier ist, sondern dass er unterwegs ist als Mensch, mit seinen Ressourcen, mit seinen Visionen, wo vielleicht manchmal halt einfach nicht in irgendeine Schublade passen. Ja, sind die kleinen Sachen.
Das sind die wichtigen Sachen, ja. Ich erinnere mich vielleicht als kleine Klammerbemerkung sehr eindrücklich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, das war, glaube ich, im Kulturzyklus, da hat ein Kollege, der lange eine Maßnahmeneinrichtung geführt hat und selber dann nach seiner Pensionierung offen gemacht hat, dass er auch Heimkind war.
Dass der Sergio die weg gesehen.
Genau.
Er war Heimleiter von der Jugendstätte Bellevue.
Genau. Und er wurde ja gefragt nach dem er das Buch veröffentlicht hat und was er alles auch Schlimmes erlebt hat in der Fürsorge dessen, was wir soziale Arbeit damals für soziale Arbeit oder Fürsorge gehalten haben. Was hat ihn am Leben gehalten? Und er hat eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und das Ende von der Geschichte war, dass ein anderer Jugendlicher, der ihn am Fenster gesehen hat, wie er raus oder runterspringen will, angelächelt hat. Und er gesagt hat, diese Form der Menschlichkeit hat ihn quasi als jungen Zögling wie am Leben gehalten und für ihn den Riesenunterschied gemacht, bis hin eben als Einrichtungsleiter in Bellevue, als Leitspruch, es braucht immer eine Menschlichkeit bei aller Professionalisierung. Und das höre ich auch eben jetzt stark als Plädoyer, auch aus deinen Erfahrungen und deinen Ausführungen.
Ja, weil ich kann ja auch ein Beispiel machen, wo ich jetzt einfach von der anderen Seite her kenne. Wir haben jemanden gehabt, wo es ist das Telefon gekommen und gesagt, der ist ganz abgebaut aufgrund von seiner Suchtproblematik. Und wir probieren es mal, oder? Da haben wir viel gehört, probieren es doch einfach mal. Wenn es nicht geht, ist auch egal. Dann sind wir den abholen und ich war ganz neu in Rorschach. Und es hat dort eine Tagung gegeben, wo es darum gegangen ist, die Fusion von der OSA und der OSSB. Also die OSA ist die Ausbildungsinstitution für die Sozialarbeit und die OSSB für die Sozialpädagogik. Es hat eine Tagung gegeben und Fusion von diesen beiden Institutionen. Und ich habe vorne den Mann mit dieser Suchtproblematik in Heresau abgeholt. Er hat gesagt, ich zügle dich. Und er hat gesagt, als ich zu Heresau angekommen bin, bei seiner Wohnung, hat er gesagt, ich bin wirklich abgebaut, ich mag nicht. Es hat noch ein paar wenige Sachen in der Wohnung oben, ob ich die nicht runterzügeln würde. Das Wenige, was er hatte, war ein Fitnessgerät mit unendlich viel Gewicht. Und ich musste dann von der obersten Wohnung in mein Auto haben und ich wusste, in zwei Stunden habe ich eine Tagung in Rorschach, ich muss dort moderieren. Aber da bin ich dort und das war so ein Teil. In dem Moment, wo ich es da gemacht habe, ist das Wichtigste, und habe die, Entschuldigung, die schweren Geräte oben runter. Und mein Hemd, mein weisses Hemd, war einfach dreckig. Mhm. Also ich habe keine guten Fälle gemacht an der Tagung, aber der Mann ist heute noch da. Mhm. Und der hat überlebt, der hat mit seiner Sucht können, umgehen. Der lebt noch da. Und er schreibt mir regelmäßig ein SMS, wenn ich wieder ein Viertel drin kann. Und ich meine, da ist es, oder? Also, das Erlebnis, das Sergio De Vecchio gesagt, De Vecchio erzählt hat, ist jetzt einfach der andere Seite. Das ist das, was mich eigentlich immer antrieben hat.
Ja, also eben, das, eben kenne ich auch von dir, so diese Wichtigkeit, diese konkrete Interaktion mit eben den Menschen, aber auch mit Mitarbeitenden, mit Studierenden, mit Kollegen, Kolleginnen hat. Und gleich würde ich gerne nochmal, wie soll ich sagen, auf eine andere Ebene gern mit dir gucken. Du hast vorher eben den Range auch vom Handeln zur Sozialpolitik aufgemacht. Ich würde gern eine Kollegin von uns zitieren, die vor zwei Wochen ein Interview gegeben hat, Mechthild Seite, die gesagt hat in diesem Interview, Sozialarbeit war und ist nie eine revolutionäre Angelegenheit. Teilst du ihre Einschätzung?
Nein. Mit 65 kann man da. Ja. Weißt, das ist ja so ein Teil, ich muss mich nie mehr bewerben. Ich kann nur noch gewinnen. Und ich finde tatsächlich, wenn ich das so abklärt anschaue, dann entspricht das nicht meinem Verständnis von Sozialarbeit und von Sozialpädagogik. Ich glaube, und da wünschte ich mir wirklich mehr, wenn etwas passiert, jetzt einfach in unserer Region, in den Feldern, wo jetzt die Menschen leben und auch auf gewisse Rahmung und Unterstützung angewiesen sind, dass man könnte auch aggressiver gegenüber gewissen Entscheidungen, gewissen Entwicklungen, gewissen Dynamiken gegenübertreten. Ich glaube, wir könnten es auch fachlich begründen, wir könnten es auch in einem professionellen Kontext begründen. Ich habe Sozialarbeit, so wie ich gross geworden bin, und das ist halt wirklich auch in den 80er Jahren, wo wir noch Jugendunruhe waren, oder? Also, Sozialpädagogik ist gleich Zürich und Container anzünden gewesen. Mhm. Das Ist so gewesen. Ja, da sind wir wirklich so unterwegs gewesen und haben das auch so verstanden. Und ich habe immer da verstanden, wenn ich in der Sozialpädagogik, Sozialarbeit gemacht habe, immer auch als politisches Statement gegenüber den Menschen, die wir da innen begleitet und betreut haben. Und darum finde ich, es würde uns gut tun, wieder mal eine Revolution zu starten. Es würde uns wirklich gut tun.
Was müsste denn in dieser Revolution verändert oder gar abgeschafft werden? Oder wenn man es positiv wenden will, wie sähe denn die Sozialarbeitswelt nach dieser Revolution aus?
Also ganz sicher ein bisschen weniger Verwaltung, ein bisschen weniger Administration, vielleicht auch ein bisschen wieder mutiger sein. Ich probiere immer zu sagen, die grösste Kultur, die uns hindert, ist Fehlervermeidungskultur. Oder? Dass wir immer unterwegs sind. Ja, keine Fehler machen. Und ich erlebe da bei ganz vielen Studierenden, die sagen, ach, das kann ich nicht. Und ich sage, das kann ich noch nicht. Das ist die richtige Formulierung. Also wir müssen uns auch mal getrauen, vielleicht einmal etwas zu machen, wo wir nicht hundertprozentig wissen, dass es dann halt einfach auch sicher ist. Also wir müssen wieder mutiger werden. Oder? Und das finde ich der erste Teil von einer Revolution. Das wünsche ich mir sehr. Braucht ihn halt einfach auch vielleicht Druckendeckung, gerade von einem solchen Studiengang, gerade von einem solchen Departement. Jawohl, da wollen wir auch, oder? Also Fehlervermeidung weiss ich von Menschen mit einer psychischen Krankheit, das ist etwas vom Allerschlimmsten. Mhm. Das heisst gleichzeitig Medis, oder? Mhm. Es darf nichts mehr passieren. Es darf auch nichts mehr riskiert werden, was außerhalb des Mainstream ist. Und wir bewegen uns schon in vielen Sachen so in einem Mainstream. Mhm. Das ist schon noch schön, wenn man einfach so, hä?
Ja.
Da kannst du einfach losdonnern und.
Gern so visionär.
Ja,
bleiben.
Also eben, weiß
weil ich. Das Fachgespräch ist ja auch nicht nur die Möglichkeit zurückzublicken, sondern auch, wir kommen dann an und dazu, die Möglichkeit jetzt uns, die wir ja noch aktiv an der sozialen Arbeit weiter teilnehmen, uns gerne noch einen Ausblick und eine Hoffnung mitgeben. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne daran anschließend nochmal zurückkommen auf so aktuelles Leitparadigma, das ich nicht nur in der Schweiz sehr wahrnehme, das sich aus meiner Sicht so ein bisschen durchgesetzt hat in Europa und in der Schweiz, eben dieses Schlagwort von fördern und fordern oder umgekehrt. Kannst du das nachvollziehen, dass das so wirkmächtig geworden ist? Und wie schätzt du die Auswirkungen von dieser, ich nenne es jetzt mal Parole, von diesem Leitsatz, vor allem auf die Adressatinnen, aber auch auf die Organisation und die Fachkräfte? Wie schätzt du das ein?
Ja, ich habe mich schon auch ein Stück weit verabschiedet von dem Förderparadigma. Also, der Förderer heisst ja immer, wir sind in einer Form von Leistung, Leistung, Leistung. Und ich probiere auch zu vermitteln, da, wo wir in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik machen, auch der Moment ist. Also, wir sind auch da. Der Moment, wo wir erleben, jemandem Sicherheit geben, jemandem einfach mal zulassen, ohne Förderer, ohne Fordern, einfach mal da sein. Der hat genau gleich viel Wert. Und da verlieren wir ein bisschen, oder? Wir sind andauernd in einem Prozess, der heisst, und dann ist das, dann muss die Ziel, Smart-Ziel, Überprüfungsziel, Controlling-Ziel und. Manchmal brauchen die Menschen einfach auch mal einen Ort, wo sie einfach sein können. Und dann macht es auch Sinn, wenn eine ausgebildete Person einfach auch mal kann, die Moment auch ein Stück weit tragen. Also, ich bin letztens in einem Coaching hinein, wo es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Und sie haben immer gesagt, wir wollen den Bub wieder an den Punkt bringen. Sie haben gesagt, sind doch einfach mal da. Geben doch dem Bub einfach mal die Sicherheit, dass es einfach okay ist, dass er da ist. Und das vergessen wir ein bisschen. Oder? Wir sind immer so in dem. Vielleicht einfach mal so entschleunigen.
Was ich nicht verpassen will in diesem Fachgespräch, weil es mich persönlich auch interessiert und ich nach 16 Jahren immer noch nicht genau weiß, was denn eine Ostschweiz-spezifische soziale Arbeit ausmacht, würde ich dich gern fragen, als einen ausgewiesenen Experten und Mitgestalter dieser Ostschweizer sozialen Arbeit. Gibt es sowas wie eine Ostschweiz-spezifische soziale Arbeit? Wenn ja, wodurch zeichnet die sich aus? Gibt es da Schlüsselpersonen, Schlüsselprozesse, Schlüsselthemen? Also gibt es sowas wie eine Ostschweizer soziale Arbeit?
Ich weiß da auch noch 35 Jahre nicht. ich kann einfach vermuten. also was ich gelernt habe in den Kantonen Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen und ein Stück weit auch in Graubünden, sie sind so sehr einem föderalistischen Moment unterworfen. Oder? Also sehr nach innen und auch daraus heraus passiert, meint ich ein Stück weit dann nicht eine Vernetzung mit den anderen Kantonen. Mhm. Also das ist etwas, was vielleicht kulturell auch mit dem Bodensee zu tun hat. Oder? Weil der Bodensee schließt ja irgendwo auch ein kulturlogisches Gebiet ab. Mhm. Und der Bodensee macht schon noch auch etwas Kulturelles aus. Und da meinte ich, dass die Kantone, obwohl sie immer wieder ähnliche Themen haben, auch sehr landwirtschaftlich orientiert sind, schon einen starken Drive nach innen haben. Also, gerade in unserem Bereich würde es ja Sinn machen, dass man sagt, hey, wir müssen uns mal überlegen, wie wir können die Menschen unabhängig von kantonalen Bedingungen die Möglichkeiten geben zur Entwicklung oder zur Förderung, egal ob das im Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenbereich ist. Also das ist immer so ein Teil. Mhm. Und der andere Teil finde ich halt einfach immer die Sprache. Also die Sprache ist für mich ein Teil, wo auch Identität gibt und auch einen Zugang gibt. Und Thurgauer Dialekt und Ostschweizer Dialekt ist halt schon sehr ein... Nicht gerade ein...
Jetzt wird's interessant.
Ja, jetzt. Ich habe gerade gemerkt, der Eis wird ganz glatt.
Auch mit Blick auf die Abbiegung in Richtung Ende des Fachgesprächs, wo wir auch nochmal die Möglichkeit haben, fürs Publikum Facetten noch anzusprechen, die jetzt noch nicht gestreift wurden, wird mich noch interessieren, persönlich, also eben in deiner persönlichen Berufsbiografie, was musstest du in den letzten 45 Jahren lernen und was durftest du lernen? Eben über alle Ebenen, die du bespielt hast, hinweg.
Also so jetzt 2026, Ende Februar, wo jetzt auch meine hauptamtliche Tätigkeit da stattfindet, schon, dass ich weniger weiss, als ich weiss. Und das ist auch gut. Oder? Also ich finde so, da die Sehnsucht nach Wissen, die Sehnsucht nach können etwas greifen, etwas begreifen, da finde ich etwas vom Spannendsten. Und an dem Punkt, wo ich wirklich gelernt habe, ist so das Neugierigsein. Und im Neugierigsein steckt ja dann auch so eine diagnostische Fähigkeit, oder? Also so können verstehen, warum ist das so, wie es ist, warum machst du das so, wie es ist, warum nimmst du das so wahr? Also, ich wirklich gelernt, so die Neugier ist eine unglaubliche Ressource. So, da. Mhm. Und ja, haben wir auch schon immer überlegt, in welcher Form könnte man das auch in Unterricht bringen, oder? Also, das Neugierig sein auf das, wo ich als Sozialarbeiterin oder als Sozialpädagogin mache, oder? Und was die Neugier könnte auslösen oder ermöglichen, habe ich noch nicht herausgefunden. Mhm. Also, müsste ich noch mal 5 Jahre haben und dann gäbe es vielleicht eine methodisch-didaktische. Mhm. Möglichkeit, um da die Studierenden näher zu bringen.
Was würdest du einer dir lieben jungen Person mitgeben, die dich um Rat und um deine Einschätzung fragt, die sich gerade überlegt, beruflich den Weg in die soziale Arbeit einzuschlagen? Was wäre dein Rat an diese Person?
Das sind Fragen, die in der Studienberatung, wenn es so darum geht, soll ich lieber Sozialarbeit oder Sozialpädagogik studieren oder bei Informationsveranstaltungen, ist denn soziale Arbeit überhaupt das Richtige? Die kommt immer wieder. Mhm. Oder? Und ich probiere dann so wie zu sagen, überlege mal, was du über den Tag gern machst. Also, was mache ich wirklich gern? Und wenn das mit dem Kern Kompetenzen oder mit der Kernaufgabe von der Sozialarbeit, Sozialpädagogik eben gut anschlussfähig ist und du noch gern mit Menschen zusammenarbeitest, die du nicht kennst und du sogar die Beziehungsfähigkeit hast, mit Menschen zusammen zu sein, mit Menschen Zeit zu verbringen oder sich auch mit Menschen auseinandersetzen, wo du nicht einmal magst, aber du machst es und musst es machen, weil das der Auftrag ist und weil halt die Menschen jetzt bei dir in der Beratung sind oder bei dir auf der Wohngruppe sind. Ich glaube, den hast du so Grundsätze, oder? Wo Sozialarbeit und Sozialpädagogik unglaublich auch wertvoll macht. Und ich bin überzeugt, auch in den 80er Jahren, wo ich hierher gemacht habe, das ist einer der spannendsten Jobs und Beruf und abwechslungsreich und so. Also wenn ich 65 wäre und ich müsste gehen, ich würde nochmal 65 Jahre Zeug machen. Ich würde nochmal irgendwelche Gewicht von den Wohnungen oben abholen.
Eigentlich ist es so ja fast schon ein wunderbares Schlusswort, aber gleich würde ich gerne noch eine Frage loswerden, vor allem auch nochmal mit Blick auf dich und deinen beruflichen Werdegang. Wenn man dich sucht im Netz, würde mir annehmen, Stefan Riebler, dann kommen 1000 Einträge, die in Breite und Tiefe, ähnlich wie in anderen Homepages, immer sichtlich macht, was du alles schon gemacht hast. Man findet es aber nicht. Man muss ein bisschen recherchieren. Und gleich eben, wenn man auf deine Vita guckt, ich erlaube mir mal kurz das nochmal aufzuzählen, du bist in der Sozialpsychiatrie langjährig unterwegs, du bist Mitbegründer und langjährig Co-Leiter einer großen Organisation für Wohnangebote. Du hast eine Firma für Sozialinformatik mitbegründet, lang begleitet. Du bist Hochschullehrer, Weiterbildner, Berater. Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Und eben meine Frage ist, eben der Tausendsasser war ja vorher so ein Begriff, wie wir eingestiegen sind. Und eben, ich überlege mir, ist diese Multi-Expertise eines Tausendsassers im besten Sinn heute noch denkbar, in Zeiten von Spezialisierung nötig, notwendig und überhaupt noch möglich? Also eben, auch vor dem Hintergrund, was passt alles in ein Leben?
Ja, ob das nicht gefunden ist, ist eigentlich nur der Beweis, dass es nicht so wahnsinnig viel ist. Ich habe es eben nie als wahnsinnig gefunden, sondern es war immer so fließend. Es war halt einfach da gewesen. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich einfach unanständig leidenschaftlich gemacht. Wirklich. Und ja, da habe ich mir schon wirklich überlegt, ob ich nicht tatsächlich aus einer Generation oder aus einer Ära komme, wo jetzt einfach die Platz nicht mehr hat. Oder so. Ich habe immer alles probiert zu verknüpfen. Ich als Sozialpädagoge, was brauche ich mit der Digitalisierung? Was brauche ich mit der Kommunikation? Was brauche ich mit der Krisenintervention? Und, und. Also das heisst, immer unglaublich viel um mich herum, aber nie eine wirklich reine Expertise genau in dem Bereich. Also immer wieder zurückgekoppelt. Ich habe mich wieder gefragt, wie kann ich das machen, wenn ich im Alltag bin? Was würde mich unterstützen? Welche Methoden? Was für ein Erklärungsmuster? Und, und. Und ich glaube, die heutzutage ist so, dass Expertenwissen für einen Bereich wird immer wichtiger. Ob es die gleiche Wertschöpfung denn hat, das weiss ich nicht. Da werden die jungen Leute sagen, wenn sie nachher unseren Job machen.
Gut, Leidenschaft war gerade ein Begriff, den du für dich und ich finde mit allem rechten Anführungszeichen erwähnt hast. Gibt es abschließend noch eine Frage, die leidenschaftlich auf der Zunge liegt, die unbedingt gefragt werden will, die ihr an Stefan wenden errichten wollt, dann wäre jetzt für ein oder zwei Fragen sehr gerne die Gelegenheit. Ich habe ein Mikro, kann das gern geben. Wer mag? Ja, gern.
Stichwort Leidenschaft, Stefan, es liegt mir doch jetzt wirklich, ey. Ich halte es kaum aus. Was ist denn mit der Trainingshose passiert? Was machen wir denn da, wie du eingestiegen bist?
Also die Studentin,
wo ja, die Studentin, was wie machen wir da weiter in so einer Situation? Was brauchst du zu der Trainingshose?
Also die Studentin hat natürlich auch erzählt, wie es vorwärts gegangen sind. Und dann habe ich noch cool gefunden, sie haben probiert, mit den Jugendlichen in eine Auseinandersetzung zu kommen. Warum habe ich Trainingshosen aus? Und wieso habe ich keine an? Warum stört es mich? Warum stört es mich nicht? Also das habe ich wirklich cool gefunden. Und ich habe mich dann wie so gefragt, weißt du denn den Grund, wieso wir überhaupt da diskutiert haben? Oder? Ich habe mir dann überlegt, soll ich mal mit der Trainingshose in den Unterricht kommen? Oder? Sicher, das ist gerade das Erste, was ich mir überlegt habe. Ich dachte, komm, das probiere ich mal. Als Abschluss, oder? Nein, ich bin noch nicht dazu gekommen. Das war erst der letzte Montag. Ja, ein Montag kommt. Ja, ein Montag kommt jetzt. Weil es ist schon am bequemsten. Und dann eben wirklich auch cool gefunden, dass sie einfach mal diskutiert haben, oder? Was sind die Positionen? Warum Trainingshose? Ja, warum nein? Und heutzutage gibt es ja so coole Trainingshose. Und ich habe die Hose nachgekommen und gesagt, das ist eine Trainingshose. Ja.
Gut, noch eine Frage, die sehr gern gefragt werden mag. Dann sehr gern, Christine.
Ja, Stefan, du hast ja vorher schon gesagt, gell, wenn du nochmal 65 Jahre dürftest, würdest du ja auch noch einmal, gell? Also einfach so von deiner Energie her. Was machst jetzt du mit deinem ganzen Wissen? Also, weißt, schreibst du das Buch, lass es einfach irgendwo nehmen, zum Beispiel jetzt da, draussen. Ja, wie ist das so? Also, weißt, jetzt ist, es geht ja wirklich ein großer Zyklus, jetzt so irgendwie findet einen anderen Ausdruck, das ganze Wissen, deine Fachlichkeit. Machst du noch etwas denn so in dem Bereich, oder sagst du einfach, es ist gut gewesen?
Ja. Weißt du, wo auch Trud ihre Worte gesprochen hat, da hat mich schon berührt, aber ich empfinde das halt nicht so, oder? Ich finde mein Wissen nicht so wahnsinnig überragend. Und, also ich habe Enkelinnen, denen erzähle ich alles.
Ja, genau, ja, wenn ich will sagen.
Die müssen mir zulassen, da ist.
Und die kommen dann später da hin, also
ja,
weißt du?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Ja. Nein, ich habe immer gesagt, ich bin ja pensioniert und nicht tot.
Eben, also, da finde ich ja eben genau, weißt du, wenn wir so reden, dann erlebe ich ja ganz viel, da ist vielleicht noch etwas und dort und so, und da finde ich ja eigentlich auch noch richtig schön. Ja. Danke, Stefan. Ja. Ja.
Gut, ich würde gerne das Fachgespräch beschließen und nochmal aufgreifen, was gerade gesagt wurde. Ausblick. Also eben beim Blick auf die soziale Arbeit, Stand jetzt, mit Blick in die Zukunft, gibt es was, was dir Sorge macht, und gibt es was, was dir Hoffnung und Mut macht?
Ja, mir macht schon Sorgen, wie die ganz politische Entwicklung so stark auch ins operative Tun von Sozialarbeit und Sozialpädagogik eingreift. Da macht mir wirklich Sorgen. Also wenn irgendjemand mir sagt, warum ich soll erlebnispädagogische Projekte einfach nicht mehr machen und da eine reine finanzielle, ökonomische, rechtliche Rahmung hat, da merke ich schon, da zerreißt mir wirklich fast das Herz. Oder? Also, wir verlieren unsere Fachlichkeit, wo ich immer sage, Fachlichkeit ist ein ökonomischer Wert. Weil es hat etwas auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Es hat etwas auch mit einer Entwicklung zu tun. Und da macht mir wirklich Sorgen. Was mich wirklich aber auch freut, ist so, der partizipative Moment von Peer-Arbeit, von anhören, wie können wir die Ressourcen, wie können wir die Erfahrungswerte, wie können wir die Grössen, die Dimensionen auch einbinden. Und ich erlebe auch viele Studierende, die da in der DNA haben, oder? Das habe ich nie drin gehabt, oder? Ich bin aus einer anderen Generation und ich habe da müssen lernen, inklusiv denken und da partizipative Moment auch können gestalten, weil ich habe auch gelernt, Partizipation ist streng. Herausfordernd, oder? Also wenn ich denke, ich weiß schon, wie es geht, und dann in einem partizipativen Prozess kommt es ganz anders, als ich gerne will, dann denke ich, boah, dann machen wir halt den Fehler nochmal.
Wunderbar, das nehme ich gerne als Schlusswort, lieber Stefan. Vielen, vielen Dank für den biografisch gefärbten Einblick und den Rundgang durch die soziale Arbeit der letzten Jahre, aber auch der aktuellen Jahre. Ja, vielen Dank.
Ja,
für das Fachgespräch.
Ja, gerne.